Astronomie am Kepler.
Ja, herzlich willkommen zur 39. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz. Heute senden wir eine Woche früher als gewohnt. Das hat den Grund, dass nächste Woche schon Ferien sind und wir wollen unbedingt noch eine Sache in diesem Schuljahr unterbringen, nämlich die Antworten auf Fragen, die wir von Volksschulkindern bekommen haben, die wir, soweit wir sie durchgebracht haben heuer. Wir konnten noch nicht alle Fragen beantworten, aber zumindest die Fragen von Hanna, Benedikt, Valerian, Paul, Mathis, Livia und Victoria haben wir heuer schon geschafft. Legen wir gleich los.
Hallo, ich bin die Hanna und ich habe eine Frage. Wie groß ist das Sonnensystem?
Also Hanna, deine Frage, wie groß das Sonnensystem ist, manche Menschen sagen, es endet bereits bei der Heliosphäre, aber in Wirklichkeit endet es bei der Oortschen Wolke und die Oortsche Wolke ist von der Sonne ca. 1,6 Lichtjahre entfernt. Um dir eine Vorstellung zu geben, wie viel 1,6 Lichtjahre sind, das ist die Strecke, die Licht in 1,6 Jahren zurücklegen kann und damit weißt du ungefähr, wie viel es ist. Die Erde kann das Licht 8-mal in einer Sekunde umrunden. Das heißt, Licht ist enorm, enorm schnell.
Also du meinst, das Licht würde die Erde in einer Sekunde 8-mal umrunden. Das ist umgekehrt gesagt, dass die Erde das Licht 8-mal überrunden. Egal. Okay, arme Hanna, du hast jetzt ganz schön was um die Ohren gekriegt. Da müssen wir ein bisschen was erklären, oder? Was ist denn die Heliopause? Die Sonne, die gibt alle möglichen Teilchen ab, da fliegt Zeug von der Sonne weg, das ist die sogenannte Teilchenstrahlung der Sonne oder der Sonnenwind und der schiebt quasi alles andere, was sonst in der Galaxie so herumfliegt, ein bisschen weg. Und der Bereich, wo die Sonne stärker strahlt mit diesen Teilchen als alles rundherum, was durch die Gegend fliegt, wo also das meiste an Material, was herumfliegt, wirklich von der Sonne kommt, das nennt man die Heliosphäre. Und die hört dann irgendwo auf, so einige 10-mal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Und das ist dann die Heliopause. Und die Oortsche Wolke hast du genannt, die da 1,6 Lichtjahre von uns weg ist. Was ist denn das?
Das sind hauptsächlich kleine Kometen, große Gebilde, Eisbrocken auch, also so quasi so ganz viele kleine Himmelsbrocken, die sich in den äußersten Gravitationsfeld, quasi in äußersten Orbit gesammelt haben.
Also so weit weg von der Sonne, dass die Sonne diese Teile gerade noch festhalten kann. Es kann sein, dass da Milliarden von solchen Eisbrocken herumfliegen. Also stell dir vor, Hanna, so ganz, ganz weit weg von der Sonne, wirklich, wo das Licht über ein Jahr hin braucht, da gibt es noch so dreckige Schneebälle. Das wissen wir nur deswegen, weil manchmal einer dieser dreckigen Schneebälle vom Kurs abkommt und Richtung Sonne fliegt und der schmilzt dann auf und bildet so einen großen Schweif aus Gas und Staub, der dann hell leuchtet und das ist dann das, was wir Kometen nennen. Ja, und erst da ganz draußen, da hört wirklich das Sonnensystem auf.
Die Oortsche Wolke wurde schon bereits in den 1950er Jahren von einem Wissenschaftler errechnet.
Ja, und zwar genau damit, gell, dass die Kometen nämlich irgendwo aus irgendwelchen Richtungen kommen und deswegen wissen wir auch, dass die Oortsche Wolke eigentlich rund um uns herum ist. Sie ist über uns, unter uns, links von uns, rechts von uns, vor uns, hinter uns. Die hüllt quasi unser Planetensystem weit draußen wie so eine Kugel ein. Obwohl eine ganz dünne Kugel. Also wenn man da einen Kometen suchen würde, da draußen in der Oortschen Wolke, da würde es gar keinen finden, Hanna, weil der Raum so riesig ist. Es sind zwar Milliarden von solchen schmutzigen Schneebällen wahrscheinlich, aber es ist so viel Platz, da ist so viel leerer Raum, dass du trotzdem kaum einen finden würdest. So weit auseinander sind die verteilt. Aber trotzdem, das ist so der Rand von unserem Sonnensystem.
Hallo, ich bin der Benedikt und habe eine Frage. Wann entstanden die Planeten?
Also, lieber Benedikt, vor ca. 4,6 Milliarden Jahren war anstelle unseres Sonnensystems eine gas- und staubhaltige Wolke. Aus dem Großteil dieser Wolke bildet sich die Sonne, aus dem restlichen Material die Planeten und andere Himmelskörper. Ungefähr zwischen 1 und 10 Millionen Jahren nach Entstehung der Sonne bildeten sich die Eis- und Gasplaneten am äußeren Rand des Sonnensystems, da die Temperatur dort Bildung von Eis erlaubte. Diese Eisbrocken wuchsen mit der Zeit, indem sie weitere Eisbrocken aufsammelten. Ab einer gewissen Größe zogen sie auch Gase an und so haben sich die Eis- und Gasplaneten gebildet.
War so schnell schon, nach den ersten 10 Millionen Jahren, wenn man denkt, das Universum ist 4,5 Milliarden Jahre alt, also 4.600 Millionen Jahre. Und schon nach 10 Millionen Jahren haben wir dann schon die Entstehung von diesen Planeten da draußen. Das ist ja wahnsinnig schnell.
Ja, genau. Und die Gasplaneten, die sich da gebildet haben, sind eben der heutige Jupiter und der Saturn. Und die Eisplaneten sind der Uranus und der Neptun. Und im Inneren des Sonnensystems bildeten sich dann die Gesteinsplaneten. Merkur, Venus, Erde und Mars.
Das hat dann länger gedauert, oder? War das erst später?
Genau, ja. Diese Gesteinsplaneten brauchten eben mehr Zeit in ihrer Entstehung als die Gasplaneten. Und sie waren halt nach etwa 10 bis 100 Millionen Jahren nach der Entstehung der Sonne und somit nach dem Entstehen unseres Sonnensystems weitgehend abgeschlossen in ihrer Bildung.
Hallo, ich bin der Valerian und ich habe eine Frage. Wie viele Sterne gibt es in der Milchstraße?
Also Valerian, deine Frage ist jetzt nicht ganz so einfach zu beantworten, weil aus unserer Perspektive ist es nicht leicht zu messen. Wir, von unserer Sicht aus, können wir nicht alle Sterne sehen. Viele davon sind verdeckt durch Staub. Denn in der Milchstraße gibt es sehr, sehr viel Staub, der uns die Sicht verdeckt. Und die meisten Sterne können wir auch nicht mit dem freien Auge sehen und brauchen spezielle Teleskope dafür.
Ich glaube, man kann es so ein bisschen so vergleichen, als würde man mitten in einem Wald stehen und da gibt es die größeren Sterne, das sind die Bäume, und die kleineren Sterne, das gibt so die Büsche, ja. Und du stehst aber mittendrin und dich fragt jetzt wer, wie viele Bäume gibt es da in dem Wald? Und die Bäume selber verstellen ja den Blick auf die anderen Bäume und dann ist vielleicht einmal so ein Dickicht, wo du überhaupt nicht durchsiehst. Und du kannst nur raten, ob es dahinter jetzt noch weitergeht oder ob da nichts mehr ist. Also es ist ganz schön schwer, wenn du im Wald stehst, zu sagen, wie viele Bäume gibt es in dem Wald. Und so ähnlich geht es uns ja dann auch in der Milchstraße, wie viele Sterne es da drinnen gibt.
Genau. Und jetzt macht man es so. Man hat Teleskope. Diese sehen sich einen Bereich an in der Milchstraße. Man nimmt einfach ist blöd gesagt, aber man nimmt ein Teleskop her. Mit diesem Teleskop misst man dann so viele Sterne wie möglich. Von diesen Messungen kann man dann sagen, okay, man stellt dir einen Würfel vor, eine Schachtel. Und man weiß, wie groß diese Schachtel ist und wie viele Sterne in dieser Schachtel sind.
Ein Schachtelraum sozusagen in unserer Milchstraße.
Genau. Und man weiß auch, wie groß die Milchstraße in etwa ist. Und man kann ungefähr schätzen, dass alle Bereiche halbwegs ungefähr gleich sind. Natürlich ist es in Realität sehr unterschiedlich, da es Gebiete gibt, wo mehr und wo weniger sind. Und deswegen ist es sehr, sehr ungenau, unsere Schätzung, weil ein Faktor von vierfach ist wirklich nicht sonderlich ein guter Messwert.
Okay, also das ist so ungefähr, wie wenn ich eine Stadt habe und ich zähle, wie viele Menschen sind so in so einem kleinen Gebiet in der Stadt, wie viele wohnen da in den Häusern. Und dann schaue ich mir auf der Landkarte an, wie groß ist meine Stadt, wie groß ist der Fleck, wo ich die Menschen gezählt habe. Und dann muss ich quasi mal rechnen, wie oft passt das, was ich auf dem kleinen Fleck an Menschen gezählt habe, wie oft wird das in die ganze Stadt hineinpassen. Und ich passe vielleicht auch noch auf, dass da und dort nur ein Park ist, wo dann keine Häuser drinstehen, wo niemand wohnt. Kann man so ungefähr dann ausrechnen, wie viele Menschen es in der Stadt gibt und so machen wir es dann auch mit den Sternen?
Ja, prinzipiell schon, aber es ist halt extrem ungenau. Und deswegen kommen wir auch von 100 Milliarden bis 400 Milliarden, je nachdem.
Okay, und so nimmt man an, wir haben so 100 bis 400 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße.
Die Zahl ist jetzt natürlich unvorstellbar groß. Was ist eine Milliarde? Das kann man sich nicht greifen. Man kann es aber in Relation setzen. Stell dir vor, du gehst zu einem halbwegs großen Stausee. Dort nimmst du jetzt eine 1 Liter Wasserflasche, füllst sie auf, stellst sie weg, machst das immer und immer und immer wieder, bis der See leer ist. Dann hast du ungefähr so viele Flaschen, wie es Sterne in der Milchstraße gibt.
Ja, da glaube ich, kann man sich ein bisschen mehr jetzt dann darunter vorstellen.
Hallo, ich bin der Paul und ich habe eine Frage. Wie entstanden die Sternbilder?
Das ist eine gute Frage und die habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Aber wie sind die jetzt eigentlich entstanden?
Das ist eigentlich eine Geschichte, wo man ziemlich weit ausholen muss, wo, was überhaupt Sternbilder sind und warum wir Sternbilder haben. Aber Sternbilder gibt es, solange wir eigentlich denken können, solange es eine menschliche Kultur gibt, findet man so Zeichnungen, wo Sterne in irgendwelche Muster gebracht worden sind. Da gibt es einen Fund vor einigen Jahren in Deutschland, die Sternenscheibe von Nebra. Da ist auf so einer Scheibe, sind offensichtlich die Plejaden, also das Siebengestirn, so ein Mini-Sternhaufen am Himmel, den man sieht, abgebildet. Auch eine Mondsichel ist drauf und das hatte auch schon eine wichtige kulturelle Bedeutung wahrscheinlich, oder es war irgendwas für einen Kalender. Jedenfalls, dass man solche Muster macht aus Sternen, das gibt es, seit es Menschen gibt. Da findet man uralte, jahrtausende alte Aufzeichnungen. Und es ist ja irgendwie völlig logisch, wenn jede Nacht über dir ein völlig schwarzer Himmel ist, es hat ja keine Lichtverschmutzung gegeben, es war ja überall stockdunkel, über dir war die Milchstraße. Die Sterne haben so richtig runtergestrahlt. Man hat viel, viel mehr gesehen dadurch, als wir heute sehen. Und Menschen versuchen immer in alles, was sie so sehen, Muster reinzubringen. Denkt nur an die Spielchen, die man treiben kann, wenn man in die Wolken schaut. Ja? Wenn so Wolken sind und man findet, ja, die Wolke schaut aus wie das oder das, wie eine Schildkröte oder wie ein der Kopf von einem Esel. Man sieht Gesichter in den Wolken und so weiter. Und so auf so ähnliche Art und Weise kann man auch Gesichter, Figuren, Tiere, was auch immer, in den Sternbildern finden. Und das haben Menschen gemacht, seit es Menschen gibt, so viel wir wissen. So, jetzt ist es so, dass es auf der einen Seite so Sterne gibt, die immer an ihrem Platz sind. Eben die Fixsterne, die die Sternbilder geben. Und Stern nennen wir jetzt einmal alles, was irgendwie ein Lichtpunkt im Himmel ist. Und dann gibt es ein paar dieser Lichtpunkte, die sind nicht immer an der gleichen Stelle, sondern wenn man die nach ein paar Wochen wieder anschaut, dann sind die weitergewandert scheinbar. Die stehen dann woanders und das sind oft ganz besonders helle Lichtpunkte. Und die hat man früher Wandersterne genannt, mit einem anderen Wort Planeten. Also früher in der Antike, vor tausenden Jahren, war Planet einfach ein Lichtpunkt, der nicht immer an der gleichen Stelle und im gleichen Sternbild ist. Und weil das irgendwie so eigenartig war mit den Planeten, war man überzeugt, das hatte eine besondere Bedeutung, wo die gerade stehen. Und es hat sich die Sterndeutung entwickelt, die Astrologie. Und die wurde so im Gebiet vom Babylon entwickelt. Das ist also heute am Persischen Golf. Das ist so das, was man den Nahen Osten nennt heute. Also auf der arabischen Halbinsel, wenn du nachschauen willst am Atlas, da hat sich das entwickelt. Und die haben natürlich am Himmel ihre Götter gestalten und ihre Sagen und ihre Geschichten gehabt, die babylonischen Geschichten. So, und jetzt war das mit der Astrologie voll populär. Das haben auch andere Völker und Länder total cool und interessant gefunden, zum Beispiel auch die Griechen. Und der Eratosthenes, der war ein berühmter Leiter der Bibliothek von Alexandria, das war so das Zentrum des Wissens früher, der hat auch voll viel von der Astrologie gehalten und der wollte die Sternbilder so lassen, wie es die Babylonier gehabt haben, damit diese Sterndeutung weiter funktioniert. Aber er war halt kein Babylonier und hatte mit den babylonischen Göttern überhaupt nichts am Hut, sondern er hat seine griechischen Götter gehabt. Und dieser Eratosthenes, der hat jetzt einfach irgendwelche griechischen Göttergeschichten an den Himmel versetzt und Sternbilder einfach erfunden. Den Großteil aller Sternbilder dürfte wirklich Eratosthenes einfach selber erfunden haben und ein paar Geschichten dazu zusammengesucht oder auch dazu erfunden. Und das ist jetzt unser Sternenhimmel. Und darum sind auch die Geschichten oft so eigenartig, die man zu unseren Sternbildern findet. Also, es gibt, und das wissen viele nicht, tatsächlich einen Menschen, der das meiste erfunden hat, Eratosthenes, zumindest unsere klassischen Sternbilder. Alle Sternbilder, die auf der Südhalbkugel der Erde sind, die haben erst die Seefahrer, also Europäer haben das erst mit den Seefahrern entdeckt, die eben dann Richtung Südafrika, Richtung Australien und so weiter gefahren sind. Und die haben nicht die Sternbildnamen genommen, die die dortigen Völker hatten, sondern haben eigene erfunden. Und da war es Gott voll in, Und was man cool gefunden hat, waren die Erfindungen, die neuen. Die Luftpumpe, den Kompass und den chemischen Ofen. Und das sind alles tatsächlich Sternbilder, die es heute am Himmel gibt. Man hat einfach in der Zeit die Erfindungen an den Himmel versetzt. So sind unsere Sternbilder entstanden.
Hallo, ich bin der Mathis und ich habe eine Frage. Gibt es vielleicht mehrere Universum?
Lieber Mathis, du hast uns eine ganz schön schwere Frage gestellt.
Naja, vielleicht. Manche Forscher glauben, dass es sogenannte Multiversen gibt. Alisa, was weißt du eigentlich über Multiversen?
Naja, das Multiversum ist eine Idee der Wissenschaft. Sie sagt, neben unserem sichtbaren Universum könnten noch viele andere Universen existieren. Diese werden auch oft Parallelwelten genannt.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das Multiversum eine Sammlung aller möglichen Universen, die es geben könnte.
Naja, genau, geben könnte. Denn es gibt keinen physikalischen Weg, beziehungsweise keinen rechnerischen physikalischen Weg, das zu beweisen.
Ja, man könnte sich höchstens überlegen, bei so einem Universum, unser Universum dehnt sich ja aus. Und dadurch, dass sich das Ding ausdehnt, ist es jetzt so, dass wir nur eine bestimmte Strecke weit sehen können. Also es gibt ja den Begriff vom sichtbaren Universum, wo das Licht überhaupt noch bis zu uns kommen kann. Und wir wissen tatsächlich nicht wirklich, ob es nicht quasi außerhalb davon noch viel mehr ein Universum gibt. Also dass zum Beispiel es in einem viel, viel größeren Multiversum viele Urknalle gegeben hat, die aber weiter voneinander entfernt sind und wo sich's überall ausdehnt, jeweils von den Urknallen weg. Und wir sind eben im Bereich von einem Urknall und es gibt eigentlich dann die ganzen anderen Bereiche eh auch, also quasi wie eigene Universen, nur wir können die nie sehen. Also es gibt einen Unterschied zwischen unserem sichtbaren Universum und vielleicht Universen, die gar nicht so viel anders sind wie unseres, nur einfach so weit weg, dass wir es nie sehen können.
Naja, und vielleicht stellen sich die anderen Leute oder die Aliens, wer weiß, das in diesen Multiversen auch die gleiche Frage.
Das kann natürlich sein. Und dann gibt es auch dieses ganz andere, dass es so einen Kosmos gibt, wo so irgendwie verschiedene Universen mit ganz verschiedenen Eigenschaften und physikalischen Gesetzen existieren. Aber ja, das ist das mit dem Könnte. Man kann darüber nachdenken, aber das werden wir nie wissen.
Hallo, ich bin die Livia und ich stelle eine Frage. Was passiert, wenn ein schwarzes Loch zur Erde kommt?
Ja, liebe Livia, erst einmal sage ich sicherheitshalber. Wir wissen, dass kein schwarzes Loch so nahe an unserem Sonnensystem ist, dass das wirklich passieren könnte, dass ein schwarzes Loch zur Erde kommt. Wenn man sich aber das einfach einmal theoretisch überlegt, was würde passieren, müssen wir erst darüber nachdenken, was so ein schwarzes Loch eigentlich ist. Denn diese sogenannten stellaren schwarzen Löcher, das sind ja übergebliebene Reste von sehr großen Sternen, die jetzt mindestens 3-mal so schwer sein müssen wie die ganze Sonne. Das heißt, wenn, dann würde eher die Erde zum schwarzen Loch kommen und nicht umgekehrt, weil das schwarze Loch ja mindestens 3 Millionen Mal so schwer ist wie die Erde. Was würde passieren, wenn wir so, sagen wir mal, irgendwie zufällig in die Bahn eines schwarzen Loches geraten würden? Dann würde sich wahrscheinlich die Erde beginnen, um das schwarze Loch zu drehen. Wir würden wahrscheinlich gar nicht sofort hineinfallen, denn ein schwarzes Loch ist kein kosmischer Staubsauger, wie das oft beschrieben wird, sondern Dinge können auch um schwarze Löcher, zumindest für sehr lange Zeit, rundherum kreisen, denn es ist ja eigentlich einfach ein Zentrum der Schwerkraft, der Gravitation, so wie ein Stern. Und um einen Stern mit 3 Sonnenmassen würden wir ja auch einfach herumkreisen, vielleicht in einer anderen Bahn, aber nicht unbedingt hineinfallen. Und das wäre auch unter mein schwarzes Loch so. Wenn es allerdings doch so wäre, dass wir direkt, sagen wir, auf das schwarze Loch zufallen, dann würde es die Erde vor dem schwarzen Loch zerreißen und wir würden einfach in das schwarze Loch hineinfallen, dort verschwinden und das schwarze Loch wäre einfach um die Masse der Erde schwerer geworden, sonst würde eigentlich nichts Besonderes passieren. Wahrscheinlich würden wir vorher noch in einer sogenannten Akkretionsscheibe rund um das Schwarze Loch herum sausen, also die Trümmer der Erde, und zu strahlen und zu leuchten beginnen. Aber wie gesagt, keine Sorge, wir wissen, dass es weit und breit rund um uns herum kein schwarzes Loch gibt, das so etwas verursachen könnte, denn das wäre uns mit Sicherheit schon mit unseren Weltraumteleskopen und auch mit unseren Teleskopen bei den großen wissenschaftlichen Anlagen auf der Erde aufgefallen.
Hallo, ich bin die Viktoria. Was passiert dann, wenn du in ein schwarzes Loch reinfällst?
Ja, liebe Viktoria, wir haben schon in Astronomie am Kepler Folge 20 drüber gesprochen, was passiert, wenn man in ein schwarzes Loch hineinfällt. Dort kannst du etwas genauer hineinhören, aber kurz erzählt ist es so, wenn man einem schwarzen Loch immer näher kommt, sagen wir, du fällst mit den Füßen voran Richtung schwarzes Loch, dann werden irgendwann deine Füße stärker durch die Schwerkraft angezogen als dein Kopf, weil eben die Stärke der Schwerkraft sehr stark vom Abstand abhängig ist und man dem Massezentrum eines schwarzen Loches sehr, sehr nahe kommen kann. Ja, wenn die Füße sehr viel stärker angezogen werden als der Kopf, dann wirst du in die Länge gezogen. Da gibt es sogar den Begriff des Spaghettifizierens. Du wirst also ein Spaghetti, es zieht dich auseinander, es zerreißt dein Fleisch und deine Knochen, dann würde es deine Zellen zerreißen und du würdest sozusagen in sehr kleinen Stücken im schwarzen Loch verschwinden. Und wie wir schon bei der Frage von Livia erzählt haben, das schwarze Loch würde einfach um deine Masse, um deine Kilo schwerer werden und mehr würde von dir nicht übrig bleiben. So, meine Lieben, das waren soweit die Fragen, die wir bis jetzt beantworten konnten. Ich weiß, wir haben noch einige Fragen offen, die wir uns noch kümmern müssen. Die Frage von Fabi, wer die Milchstraße entdeckt hat. Die Frage von Judith, wie alt das Universum ist. Von Lisa Marie, was passiert, wenn die Sonne nicht mehr da ist. Von Nikolas, wann die Sonne explodiert. Und von Matteo, wie viele Planeten es eigentlich in der Milchstraße gibt. Keine Sorge, wir vergessen nicht auf eure Fragen. Wir kommen aber erst leider nächstes Schuljahr dazu, die zu beantworten. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir vergessen nicht auf euch.
Das war die letzte Folge vor der Sommerpause und seien Sie nächstes Mal auch wieder dabei bei unserer nächsten Folge nach der Sommerpause.
Das würde uns natürlich sehr freuen.
Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, erzähl anderen, dass es diesen Podcast gibt und schreib uns einen freundlichen Kommentar.
Und wir freuen uns auch immer über Abos, gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Webseite www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen, Themenwünsche kannst du uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Kepler Sternwarte zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unserer Shownote.
Ja, und nachdem es einige Zeit dauern wird bis zu unserer nächsten Folge, die kommt dann erst im September wieder nach unserer Sommerpause eben, muss ich noch eine Veranstaltung ankündigen. Wer uns oder zumindest mich einmal auch live sehen möchte, gibt es im September dazu eine Gelegenheit, nämlich am Mittwoch, den 3. September, bin ich zu einer Podiumsdiskussion eingeladen im Orpheum Graz, gemeinsam mit der Sonnenforscherin Astrid Veronik. Wir werden uns unterhalten über die Sonne, das Universum und wir. Das ist das Thema dieser Veranstaltung, wird so ungefähr 1,5 Stunden dauern. Und das Schöne ist, die Veranstaltung ist gratis. Ich weiß es nicht, ob man sich dafür anmelden muss trotzdem, weil sonst ist es ja vielleicht überbucht. Das wäre zumindest so gewesen. Es ist leider Gottes ein bisschen ein trauriger Anlass, denn diese Veranstaltung wäre am 10. Juni in Graz gewesen. Und zwar mit dem Florian Freistetter als Vortragenden. Und da haben uns leider schreckliche Ereignisse überrollt. Es gab einen furchtbaren Amoklauf in Graz. Vielleicht habt ihr davon gehört. Und da wurde natürlich alles abgesagt, weil wir allererste mit zurechtkommen wussten, was da bei uns in Graz passiert ist. Aber die Veranstaltung wurde nicht völlig abgesagt, die wird nachgeholt. Florian hat im September keine Zeit und darum wurde ich gefragt. Und ja, ich freue mich, dass ich einmal zu diesem Thema auch auf einer Bühne stehen kann.
Damit also bis zum nächsten Mal bei Astronomie am Kepler!